Die Calcio Berlin Hall of Fame mit Nico Heimer, Niklas Levinson und Christoph Kröger.
Und damit Gude und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Calcio Berlin Hall of Fame, dem Format, in dem wir uns in jeder Episode einem der größten Sportler unseres Sports widmen und drei elementare Fragen beantworten. Wer war der Spieler? Wie war der Spieler? Und wo rangiert er auf der ewigen Rangliste der besten Fußballer aller Zeiten? Oder kurz gesagt, schafft er es in die Calcio Berlin Hall of Fame.
Erfolg bringt Neider, so heißt es zumindest. Der Mann, um den es hier heute gehen soll, stellt dieses Sprichwort allerdings auf eine harte Probe. Denn was ist ein Mann, der Weltmeister und Europameister wurde, zweimal die Champions League gewonnen hat und nun als Trainer bereits Geschichte geschrieben hat, wenn nicht erfolgreich? Und doch will sich niemand so wirklich finden, der etwas gegen Xabi Alonso hat. An den Clubs, für die er gespielt hat, kann es kaum liegen. Liverpool, Real Madrid und Bayern, alle erfolgreich, alle genauso verhasst, wie sie beliebt sind. Warum also hat das nie auf den Spanier abgefärbt? Es gibt darauf keine offensichtliche Antwort, die mit Zahlen oder Statistiken zu erfassen wäre. Wer das Phänomen Xabi Alonso greifen möchte, muss bereit sein, über etwas zu sprechen, das nicht greifbar ist. Aura. Ob in Blau-Weiß, Rot-Weiß oder Rot-Weiß, Alonso erspielte sich im Laufe seiner Karriere eine Überlebensgröße, ohne jemals abzuheben. Klar, mit herausragenden Leistungen für einige der erfolgreichsten Teams und für die erfolgreichste Nationalmannschaft des 21. Jahrhunderts, aber vor allem mit einer Haltung und Würde, die er sich bis zu seinen letzten Worten als aktiver Fußballer bewahrt hat. Lived it, loved it, goodbye, beautiful game, Xabi Alonso.
Xabi Alonso also, vorgestellt von Niklas Levinson.
Gute.
Und natürlich auch mit am Start Christoph Krück.
Hola.
Da sind wir also schon wieder, Junge, in unserem kleinen, aber feinen Hall of Fame-Format. Alles ist klein, aber fein bei uns.
Klar.
Und heute geht es um einen der erfolgreichsten Mittelfeldspieler seiner Generation. So viel kann ich ratingfrei vorneweg schon mal sagen.
Ja, und da darf man die Frage aufwerfen, ob das seine Generation betrifft oder Mittelfeldspieler im Allgemeinen. Denn also eine viel opulentere Titelsammlung wirst du bei wahnsinnig vielen Mittelfeldspielern nicht finden.
Das ist natürlich richtig.
Hat alles gewonnen. Hat einfach alles gewonnen, was du halt so
gewinnen kannst. Mehrfach teilweise.
Mehrfach, ja.
Und alles auch irgendwie auf eine Art und Weise, darüber reden wir gleich nochmal. Also er hatte schon auch überall die Füße drin in all den Nummern. Xabi Alonso, ganz interessant, ist ja Sohn eines Profifußballers, eines ehemaligen Spielers. Und hat mehrfach in seiner Karriere gesagt, dass das sehr wichtig für ihn war. Übrigens, witzigerweise, hat José Mourinho schon sehr, sehr früh gesagt, dass Xabi Alonso mit Sicherheit auch mal ein guter Trainer sein könnte. Mhm. Warum erzähle ich das hier am Anfang? Weil Xabi Alonso hier der erste Kandidat ist, wo man ganz klar nochmal sagen muss, Trainererrungenschaften zählen heute natürlich in dieser Episode nichts. In Hall of Fame geht es um den Fußballer.
Es ist sehr wichtig, das zu erwähnen, aber es ist irgendwie auch passend, denn Xabi Alonso ist ein Spieler, der gefühlt schon zu seiner aktiven Karriere gerade hinten raus sich fast angefühlt hat wie ein Trainer.
Weil ich mal, also ja, stimme ich dir 100% zu, aber ich finde gar nicht mal hinten raus, weil damit hat er ja wohl schon sehr, sehr früh angefangen, da auch beim Trainer mal zu sagen, ey, ich hätte hier vielleicht die taktische Idee nochmal.
Das stimmt, das hat früh angefangen und also ich würde sagen, also Trainer sein ist ja einfach eine Form von Verantwortung haben am Ende des Tages. Und die hat der Xabi Alonso in seiner Karriere auch schon sehr, sehr früh gesucht. Also ist eigentlich sehr, sehr bezeichnend für einen Spieler und ich glaube fast beispiellos, der in seinen jungen Jahren von seinem Jugendverein, also Real Sociedad, ausgeliehen wurde damals an Eibar, zurückgeholt wird, nachdem er da gut gespielt hat. Und dann sagt übrigens hier, vor Verantwortung habe ich keine Angst, wenn ihr mich braucht, dann bin ich da. Und dann von seinem Trainer als Rückkehrer von der Laie, als absolut blutjunger Spieler einfach sofort zum Kapitän gemacht wird.
Das ist wirklich bemerkenswert. Generell 19-jährige Kapitäne in europäischen Top-Ligen, die findet man nicht allzu häufig. John Toschek war der Mann, der Trainer bei Sociedad, der ihn eben von der Laie von Eibar zurückholte. Und der auch, das kann man ganz klar sagen, ein absoluter Förderer war von Xabi Alonso in seinen jungen Jahren. Er hat später dann mal erzählt, was er sich für Übungen überlegt hat, um den Footspeed ein bisschen zu erhöhen, um die Füße ein bisschen schneller zu machen. Denn die Athletik, darüber werden wir auch noch reden, ist schon in jungen Jahren das, was Xabi Alonsos größte Schwäche ist.
Und die Personalie John Toschek ist super interessant. Eigentlich ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer, über den wenig gesprochen wurde, so im Nachhinein. Hat auch noch eine lange Karriere als Trainer nach dieser Zeit bei Real Sociedad, unter anderem auch bei Real Madrid eben gehabt. Aber ich glaube, wenn man eine Person raussuchen möchte, die am meisten wegweisend war für die Karriere von Xabi Alonso, dann ist es eben Toschek. Ich habe zufällig, bin ich dann jetzt in der Recherche über eine BBC-Doku von Toschek gestoßen, den übrigens Covid beinahe erwischt hätte, aber ist wieder auf den Füßen. Und wer war da einer der Interviewpartner oder mit Abstand der bekannteste Interviewpartner? Xabi Alonso. Also der setzt sich wirklich noch Jahrzehnte mittlerweile, nachdem der ihn gefördert hat, für BBC in eine Doku, um über seinen Förderer zu sprechen.
Und das passt auch sehr gut zu ihm. Es gibt ein Zitat über ihn von Mikkel Itachari, der sagt, Xabi ist immer Xabi geblieben. Bescheiden, jemand, der dich aufhält, wenn er dich auf der Straße sieht, um dir eine Umarmung zu schenken, um mit dir zu sprechen. Und dieses bedingungslose am Boden bleiben ist schon eine Sache, die man bei Xabi Alonso seine gesamte Karriere sieht und eben auch eine Sache, die sein Vater Perico Alonso ihm wohl vorgelebt hat und die ihm unglaublich wichtig war, als er den jungen Xabi Alonso natürlich mit seiner Mutter erzogen hat, war dieses humble bleiben, auf dem Boden bleiben, Augen zu, Augen runter und weiterarbeiten, das war immer ein wiederkehrendes Thema.
Und ich glaube auch, dass es ja nicht selbstverständlich ist, dass sowas weitergegeben und auch erfolgreich vermittelt wird im Kontext einer Familie, wo man ja sagen muss, du wächst auf als Sohn eines Profifußballers. Das ist eine Tendenz, schon ein privilegierteres Heranwachsen. Und da dann trotzdem immer so zu schaffen, dass du da eine Hand drauf hältst auf eine Art und Weise, dass dann eben dieser Spieler bei rauskommt, wo ich ja auch wirklich, finde ich, vollkommen zu Recht sage, also ich kenne keine Hater von Xabi Alonso. Das ist kein Spieler, der polarisiert ist. Es ist eher jemand, wo sich gefühlt jeder darauf einigen kann, das ist ein guter Kerl. Bis zu einem Level, wo man so fast denkt, ey, was ist dein Geheimnis? So, was ist so dein Dirty Secret? Weil es eigentlich fast schon zu klischeehaft ist, dass jemand so komplett eine blitzweiße Weste hat, wenn man diese Sache mit den Steuern mal ausklammert. Ja. Aber das gehört ja gefühlt auch für Spieler in Spanien mal zum Guten.
Das gehört auf jeden Fall dazu. Und sogar bei der Steuernummer sage ich, wenn er da wirklich hinterziehen wollte, dann ist die Summe auch irgendwie, ich glaube, es gibt 2 Millionen Euro für jemanden, der, glaube ich, 8 verdiente in dem Zeitraum.
Und dann natürlich hat er 3 gezahlt und dann wurde er freigesprochen. Also
es ist schon wahnsinnig. Wir haben letzte Woche aus Gag über Cannavaro gesagt, dass er wie Teflon ist. Xabi Alonso ist wirklich wie Teflon. Der konnte nicht nur nichts Falsches machen. Selbst wenn er was Falsches gemacht hätte, wäre es nicht haften geblieben.
Es gibt ja beim Football Manager gibt es ja die Charaktereigenschaften in so verschiedenen Levels. Und das Beste, das Oberste ist Modellbürger.
Ja.
Und Xabi Alonso ist für mich der Inbegriff davon, weil du hast die Führungsqualitäten angesprochen, dieses ruhige Auftreten auf und neben dem Platz, also richtig besonnen einfach auch. Unglaublich loyal, darüber werden wir noch sprechen, was dann auch Vereine vor allem angeht. Unglaublich konstant, auch darüber werden wir noch sprechen. Charismatisch, sympathisch. Und die Aura, das Wort ist ja auch schon gefallen, ich finde, das beschreibt ihn alles sehr gut. Und das ist halt einfach wirklich dieser Modellbürger. Aber eine Sache möchte ich noch kurz zu dem Familienhintergrund sagen. Der Vater war ja wirklich auch erfolgreicher Profifußballer. Barca-Spieler, mehrfacher spanischer Meister, unter anderem mit Barca. Und ich finde es halt spannend, weil wenn du so auf die Geschichte guckst, natürlich gibt es erfolgreiche Söhne. Es ist aber häufig der Fall, wenn der Vater erfolgreich war, dass der Sohn, ja, dann es versucht hat, auch Profifußballer wurde, aber jetzt nicht so ein Weltklasse-Fußballer wie Xabi Alonso wurde. Das finde ich auch spannend, sich dann so auf die Art und Weise auch da durchzusetzen.
Der Fall Erling Haaland ist eher die Ausnahme. Dass Sohn eines damals ja auch schon bekannten Spielers den nochmal überflügelt, und das gilt ja bei Alonso dann definitiv auch. Und was ich auch spannend finde ist, also er kommt ja aus dem Baskenland.
Ja.
Das ist ja ein baskischer Spieler durch und durch, da eben durchgekommen bei Real Sociedad und nicht beim großen baskischen Konkurrenten bei Athletic Bilbao. Aber mein Gefühl ist schon, dass die zwei verschiedenen Vereine trotzdem ein gewisser Wertekanon eint. Weil wenn du auf einen Mittelfeld-Exportschlager, der auch in der Bundesliga bei den Bayern war, guckst von Bilbao, Javi Martinez, finde ich auf einer charakterlichen Ebene ganz viele Parallelen, so eine enorme Bescheidenheit, eigentlich gemocht von allen entsprechenden Willen auf dem Platz, Führungsqualität. Hab schon das Gefühl, dass da im Baskenland auch grundsätzlich Spieler herangezogen werden. Dann kann man über Ander Herrera sprechen.
Ich finde aber auch. Man sieht diese Prägung.
Diese Prägung. Es ist
eine baskische Prägung drin, im positivst möglichen Sinne. Also baskische Fußballprägung.
Ja.
Und das würde ich unterschreiben, ja. Und ich finde auch, dass das positive Einflüsse sind. Und ich finde es wirklich nochmal, wir haben es mehrfach gesagt, ich will nochmal betonen, ich glaube, weil der Mann hat 15, 16 Jahre Weltklasse-Karriere hingelegt. Wirklich dabei so am Boden zu bleiben, halte ich für unglaublich schwer. Und das so zu schaffen, ist wirklich eine großartige Sache. Wir haben über Förderer geredet, wir haben über Mentoren gesprochen, wir haben über seinen Trainer geredet, wir haben über seinen Vater gesprochen. Findet ihr, es gab einen Rivalen in der Karriere, außer Marco Senna? 2008 beim ersten internationalen Titel startet Markus Senna für Spanien, für die Furia Roja, und Xabi Alonso kommt von der Bank. Ich habe den Namen gelesen, habe gesagt, den habe ich seit dem Turnier 2008 nicht mehr gehört.
Ja. Ich dachte, warte mal, ist er nicht Formel-1-Fahrer gewesen?
Das war doch richtig, oder Markus Senna? Ich bin mir gar nicht mehr 100%.
Doch, das war der 100%. Das würde ich sagen, einer der, wenn du über diese goldene Generation Spanien sprichst, einer der Spieler, die am ehesten vergessen werden, weil der war bei dem 2008er Turnier. Danach nicht mehr.
Genau, aber für,
Für diesen ersten Titel war das ein wichtiger Faktor für diese Mannschaft. Aber um den soll es heute nicht gehen. Also, Rivalen in dem Sinne findest du nicht. Du findest Vereine, mit denen er rivalisiert hat, weil er eben für die Clubs gespielt hat, für die er gespielt hat. Das war eben Barcelona zu der Real Madrid-Zeit, auch auf die Spitze getrieben natürlich durch dieses Duell zwischen Mourinho und Pep Guardiola. Dann war es aus Liverpool-Perspektive damals sehr verhäuft, die Duelle mit dem FC Chelsea, auch vor allem auf europäischer Bühne. Aber dass du einen einzelnen Spieler rauspicken kannst und sagen kannst, der war der große Rivale von Xabi Alonso, ist in meinen Augen fast nicht möglich.
Also in meinen Augen war der größte Rivale Rafa Benitez. Auch wenn die natürlich zusammen eine sehr erfolgreiche Zeit hatten bei Liverpool, als Benitez dort Trainer war. Champions League gewonnen natürlich, aber es ist schon, finde ich, die eine Person, über den man auch so ein bisschen, wo es ein bisschen böses Blut gab. Also böses Blut klingt sehr groß, aber es ist wirklich irgendwie so diese einzige Erzählung von einer Person, mit der Xabi Alonso aneinander geraten ist, wo es wirklich ein Zerwürfnis sogar ja irgendwo gab.
Und man muss es irgendwie auch mal, glaube ich, dann erklären, was da vorlag. Xabi Alonso war dabei, zum ersten Mal in seinem Leben Vater zu werden. Und soweit ich das verstanden habe, lag die Frau eben schon in den Wehen und es stand an, ein Champions-League-Auswärtsspiel bei Inter.
Mhm.
Und Xabi Alonso hat gesagt, ich möchte bei meiner Frau bleiben, bis hier alles soweit sicher ist, bis das Kind geboren ist. Ich würde behaupten, eine sehr, sehr nachvollziehbare, selbstverständliche Haltung. Und hat angeboten, er würde nachreisen zur Mannschaft, sobald das durch ist und dann eben hinterherkommen. Aber das hat eben Rafa Benitez abgelehnt. Und das hat, glaube ich, zwischen den beiden für einen Riss gesorgt, der danach auch nie wieder ganz gekittet werden konnte.
Ja, und vor allem finde ich so absurd, es geht hier um ein Spiel. Um ein Auswärtsspiel in der Champions League. Wie wäre Rafa Benitez mit Dennis Bergkamp umgegangen an der Stelle? Weißt du? Also,
das hätte nicht funktioniert.
Nein.
Übrigens, was ich ganz interessant finde, weil wir haben gesagt, es gibt keinen klassischen Rivalen auf dem Feld, was ja vollkommen in Ordnung ist, mit Spielern seiner Generation, seinem Mittelfeldpartner Steven Gerrard zum Beispiel, bis heute wohl eine sehr, sehr enge persönliche Beziehung. Und das ist nicht nur bei ihm so der Fall, sondern mit vielen seiner ehemaligen Mitspielern hält er einen sehr, sehr engen Kontakt.
Es ist ja sogar mit den Barcelona-Spielern, wo sie ja häufig, die sind so oft aufeinander getroffen, wirklich tolle Klassikos auch gegeneinander gespielt, wirklich eine intensive Rivalität dann auch in den Mourinho-Guardiola-Zeiten, Real Madrid und Barca. Aber es waren halt auch seine Nationalmannschaftskollegen. Also ich rede da von Xavi und Iniesta natürlich und von all den anderen, die man da immer wieder getroffen hat. Aber selbst mit denen führt er ja eigentlich ein gutes Verhältnis abseits des Platzes. Auf dem Platz war man halt Rivalen, aber nichts, wo irgendwie Feuer, wo ein Feuer irgendwie entstanden ist.
Ich glaube, da gibt es auch sogar ein Zitat von ihm über seine, also die Spieler aus der Nationalmannschaft, die bei Barca gespielt haben, war am Ende des Tages Wortlaut, Freunde, mit denen ich viel durchgemacht habe. Ne? Also das,
aber ja, so ist es halt auch, ne?
Also genau das, und ich finde dem, also weil man muss schon sagen, und ich glaube vor allem Mourinho hat ja, weil das auch, glaube ich, Energie gegeben hat irgendwo, enorm viel Hass in dieses Duell reintransportiert. Das ist ja, da sind wir uns alle einig, glaube ich, die Rivalität und der Hass zwischen Real und Barcelona hat nie wieder denselben Peak erreicht, wie in den Jahren, als Mourinho Realtrainer war.
Würde ich finde, gerade kommt ein neues Feuer auf, weil gerade eine neue Generation durchbricht. Aber ja, ich das würde stimmt. das so unterscheiden.
Das stimmt, aber ich würde sagen, dieser Peak von damals, der ist schon außergewöhnlich gewesen und dass sich Xabi Alonso dem letztendlich trotzdem entzogen hat und dass es eben nicht dafür gesorgt hat, dass es dieses Verhältnis wirklich vergiftet hat auf eine Art und Weise, die über das unmittelbare Sportliche hinausgeht, ist auch bemerkenswert.
Xabi Alonso, wir haben gesprochen über Eibar, wir haben gesprochen über Sociedad und da geht es natürlich dann über Liverpool, über Madrid nach München. Aber ich will wissen, Christoph Kröger, was muss man von Xabi Alonso gesehen haben?
Tick, tack, tick, tack. Ein Metronom ist ein mechanisches oder elektronisches Gerät, das durch akustische Impulse in gleichmäßigen Zeitintervallen ein konstantes Tempo vorgibt. Annahme, Pass, Annahme, Pass. Als Xabi Alonso 2014 im gehobenen Fußballeralter als Notfalloption zum FC Bayern wechselt, läuft die Saison bereits. Einen Tag später steht er in der Startelf und fügt sich nahtlos ein. Als Taktgeber. Einen Monat nach seinem Wechsel spielen die Bayern in Köln. eigentlich ein random Bundesligaspiel, das der Rekordmeister ungefährdet mit 2:0 gewinnt. Aber wenn man den Spieler und Trainer Xabi Alonso verstehen will, dann muss man sich eigentlich nur dieses Spiel anschauen. Dieses Spiel läuft über und durch Xabi Alonso. Er ist überall. Er ist das Spiel. Das Herz des FC Bayern, der 10 Mitspieler mit Blut versorgt. Mit 206 Ballkontakten pulverisiert er den bisherigen Bundesliga-Rekord. Er spielt 175 erfolgreiche Pässe. Mehr als die gesamte gegnerische Mannschaft. Ein Spieler wie ein Metronom. Tick, tack, tick, tack.
Xabi Alonsos, ja, Visitenkarte, die er da abgegeben hat gegen den 1. FC Köln. Das ist natürlich jetzt in der Karriere von Xabi Alonso eher Spätwerk, aber weil er damit auf die deutsche Bühne gekommen ist. Ich kann sagen, ich kann mich erinnern, wo ich war, als ich dieses Spiel gesehen habe. Ich war in Friedrichshain im Lollipop, draußen habe ich gesessen und habe dieses Spiel geschaut und konnte meinen Augen nicht trauen, dass irgendjemand, was, 196 Pässe an den Mann bringt?
175, nicht
ja,
ganz.
Also aber absolut wahnsinnige Zahl.
Die 196 hat er, glaube ich, gegen Schalke gespielt, weil er hat ja zwischenzeitlich den Rekord gehalten, auch für die meisten gespielten Pässe in der Bundesliga, der dann tatsächlich nochmal pulverisiert wurde von
Julian Weigel.
Julian Weigel, genau, richtig, ja.
Aber es gibt so ein bisschen Verwirrungen mit diesem Schalke-Spiel. Eigentlich kann er da keinen Rekord gebrochen haben, weil da hat er keine 70 Minuten gespielt. Das war dieses Spiel, er ist gewechselt, was weiß ich, 24, 48 Stunden später stand er in der Startelf, hat eine überragende erste Halbzeit gespielt.
Ohne jemals beim Bayern-Training gewesen zu sein.
Genau, ohne jemals Bayern-Training
gewesen. Auf dem Gelände war er bis dahin
also,
wohl, ne?
Komplett crazy, aber ich glaube, deswegen hat man das so abgespeichert, dass er da diesen Passrekord gebrochen hat. Das war ein paar Spieltage später, wo er dann 90 gespielt hat.
Es gab auch damals immer ein Problem mit Ballberührungen und gespielten Pässen. Ja. Das wurde immer durcheinander geworfen und die Zahlen wurden durcheinander gemixt.
Du findest auch zu diesem Spiel unterschiedliche Zahlen.
Was ich noch weiß ist, dass es damals, ich habe es nochmal rausgesucht, weil ich das so im Hinterkopf hatte, dass Jürgen Klopp damals sich zu diesem Schalke-Spiel geäußert hat und hat gesagt, die ersten 20 Minuten gegen Schalke, also von Xabi Alonso, waren für mich eine Offenbarung, verrückt, so etwas habe ich noch nie gesehen. Also ich weiß noch, da kam, wie du gesagt hast, ein Notnagel mit 30 in die Bundesliga. Und hat auf eine Art und Weise aufgespielt, dass irgendwie kollektiv Fußball-Deutschland erstmal die Kinder darunter geklappt ist.
Der kam wirklich als Notnagel, weil Schweinsteiger und noch ein weiterer
Martinez, glaube ich, oder? Nicht beide die?
Thiago müsste es gewesen sein,
kann auch Thiago gewesen sein, ja.
Auf jeden Fall nicht fit und er wollte einen ballsicheren Sechser haben, der gute Pep Guardiola. Und hat er gedacht, wie wär's denn mit einem der besten Sechser aller Zeiten im hohen Fußballalter 34?
In dem Schalke-Spiel hat er eine Doppel-Sechs mit Sebastian Rode gemacht. Ja. Also die brauchten schon da jemanden ohne Sebastian Rode.
Sebastian Rode übrigens nächste Folge.
Ohne ihm zu nahe treten zu wollen, aber die brauchten schon nochmal da ein bisschen Passqualität im Zentrum. Dann das Spiel gegen Köln sah schon ein bisschen anders aus. Mit Alaba in der Startelf und Lahm auch dabei, also ja.
Lass mich nur kurz einmal einen Rückgriff machen, damit wir der Karriere gerecht werden. Und denn bei Xabi Alonso kann man sich mit Fug und Recht in drei Momenten verirren und 45 Minuten Folge füllen. Und dann hat man vieles nicht gesagt. Als er Sociedad verlässt, Sociedad rutscht in der ersten Saison der Doppelbelastung mit Champions League und Liga relativ weit ab. Glaube ich, seine vierte Saison im Profibereich.
Das kann man kurz mal erwähnen. Doppelbelastung, weil ja der einfach oder Alonso mit Sociedad Vizemeister hinter Real Madrid geworden ist, mit irgendwie 2 Punkten Rückstand, was deren bestes Ergebnis seit den 80ern gewesen ist.
Fairerweise also, auch zu einer Zeit, wo Barca natürlich sehr schwach war, gerade so der Lowpunkt von Barca, aber trotzdem eine unglaubliche Leistung und nicht zuletzt ihm als Kapitän zu verdanken. Er will dann schon gerne zu Real Madrid gehen. Real Madrid ist nicht bereit, die Ablöse zu bezahlen. Er geht zu Liverpool und jetzt könnte man denken, ein Spieler, der zu Madrid will und dann bei Liverpool endet und Liverpool auch damals nicht auf der Höhe des eigenen Schaffens gewesen, könnte vielleicht, sich ärgern, dass er plötzlich in Liverpool lebt und nicht in Madrid. Mit vollem Herzen und der ganzen Seele nimmt er diese Aufgabe in England an.
Das tut er und also lernt sofort sehr, sehr schnell die Sprache, fügt sich da ein, sucht sich eine Wohnung in der Innenstadt. Also wie du gesagt hast, saugt diese Stadt und saugt damit irgendwo auch diesen Club auf eine Art und Weise, die sich ja irgendwie auch durchgezogen hat. Du hast ihm ja bei jeder seiner ja auch dann trotzdem immer relativ langjährigen Stationen komplett abgekauft, dass er sich mit dieser Aufgabe identifiziert. Und ich finde es spannend, dass du jetzt mit dem Spätwerk einsteigst, weil das, glaube ich, auch für die meisten deutschen Fußballfans am ehesten präsent ist. Es ist nicht mein erster Moment, da kommen wir noch zu, aber am ehesten präsent ist. Und er war ja immer so dieser aus der Tiefe agierende Spielmacher. Aber ich finde schon, dass er sich trotzdem in seiner Laufbahn gewandelt hat. Denn also ich würde schon sagen, dass gerade zu der frühen Liverpool-Zeit, wo er noch ein jüngerer Spieler war, dass er schon noch mehr ein Box-to-Box-Element in seinem Spiel hatte, ja, mehr auch Ausflüge nach vorne gemacht hat. Das hat sich auch in Scoring-Zahlen bei Liverpool niedergeschlagen. Ich glaube, mit seiner besten Saison mal 10 Scorer insgesamt aufgelegt in der Premier League. Also er ist dann erst hinten raus dieser Quarterback geworden.
Dazu muss man sagen, er wurde in diese Rolle zum Beispiel bei Liverpool erstmals reingepresst, als Steven Gerrard ausfällt, und macht es halt dann verdammt gut. Er selbst sieht sich immer eher in einer defensiveren Rolle, aber auch da wieder spiegelt sich eben der Spieler und der Mensch wieder, der er ist. Er macht halt einfach das, was von ihm gefragt wird. Und dann sagt er nicht, ich will aber lieber das oder ich möchte lieber das, sondern ich mache einfach. Und mit Liverpool, und das muss man hier sagen, und dann kommen wir gleich zu den klassischen Fragen dieses zweiten Blocks, gewinnt er das ikonischste Champions-League-Finale, würde ich mal sagen. Man kann über 99 streiten, aller Zeiten. 0-3 liegen sie zur Halbzeit hinten. Er erzielt das 3-3, er verschießt den Elfmeter, er ist damals 23, 24 Jahre alt, und verwandelt den Nachschuss.
Ja, und ich glaube, also der einzige Grund, warum wir niemals Wahlkampf gemacht haben, was war das beste Champions-League-Finale aller Zeiten, weil es sich halt von Anfang an hatte erledigt mit diesem Finale eben. Und genau das, er ist Teil dieser Aufholjagd, wurde auch danach attestiert, dass er eben ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Und genau das, er nimmt sich ja die Verantwortung als junger Spieler dieses Elfmeters an, hat dann das Glück, dass er nochmal nachschießen darf, verwandelt dann. Und tatsächlich ist ja auch so das Thema verschossene Elfmeter eines, das sich so ein bisschen durchzieht, weil er hat im EM-Halbfinale 2012 gegen Portugal einen Elfmeter verschossen. Er war einer der Fehlschützen beim Halbfinalausscheiden im DFB-Pokal der Bayern gegen Dortmund 2014-15. Also
das Lustige ist, dass nur das der Mannschaft wehgetan hat. Sonst haben sie immer noch gewonnen am Ende, ne? Aber ja, also dieses Elfmeterschießen, da lustigerweise dieses Elfmeterschießen des FC Bayern, hat man alle noch im Kopf gehabt hier. Wir haben vorhin drüber geredet und alle wussten sofort wieder, ja, das war die Nummer. Lass mich doch mal euch eine Sache fragen. In welchem Trikot seht ihr Xabi Alonso?
Real Madrid. Für mich ist es Real Madrid. Ich weiß, er hat mit Liverpool seine erste Champions League gewonnen. Er war für Bayern unglaublich wichtig. Er war für Spanien natürlich in der goldenen Generation unglaublich wichtig. Aber für mich so richtig präsent wurde er zurzeit bei Real Madrid. Liegt natürlich auch irgendwo an meinem Alter. Ich glaube, die erste Situation, die ich mit ihm verbinde, ist 2005. Da war ich schon Fußballfan genug, um das irgendwie auf dem Schirm zu haben, aber so richtig kennengelernt habe ich Xabi Alonso im Real Madrid-Trikot.
Für mich ist es Liverpool, weil damit auch der offensichtliche erste Moment verwoben ist, weil dieses Champions-League-Finale, glaube ich, bei mir zumindest sich stark eingebrannt hat, weil ich noch genau weiß, ich war 2005, 12, glaube ich, ja, 12 zu dem Zeitpunkt, und habe das mit meinem Vater geschaut und wir haben zur Halbzeit gesagt, komm, das lassen wir. Also wir waren für Liverpool, und dann weiß ich noch, beim Stand von 3-2, wir haben es irgendwie zufällig mitbekommen, habe ich gesagt, wir müssen wieder gucken, am Fernseher wieder angemacht und dann dieses Spiel weiterverfolgt. Und also wir waren total, weiß ich noch, für Liverpool. Ich glaube, es lag auch daran, wenn der Mannschaft 3-0 zurückliegt und dann sich ein Comeback anbahnt, dann bist du natürlich für den Underdog. Ja. Und da zählt dann eben auch dieses Tor dazu. Und deswegen, das Trikot, in dem ich Xabi Alonso sehe, ist für mich auf jeden Fall das Liverpool-Trikot.
Für mich ist es tatsächlich auch Real Madrid. Und ich habe ihn da wirklich so ein bisschen als so der Ruhepol in diesen Schlachten vom Clásico. Immer in der Mitte Xabi Alonso, der keine Miene verzieht. Und für mich habe ich ihn tatsächlich auch im Real-Trikot vor Augen. Aber ich finde den Liverpool-Call natürlich absolut fair. Denn ich glaube auch, dass das trotzdem wahrscheinlich der Legacy-Defining-Moment ist. So der eine Moment, da glaube ich, kann man schon sagen, wenn man das 3-3 macht, die Dramatik dieses Spiels ja auch nochmal, dass du den verschießt zuerst und dann den Nachschuss reinmachst, also quasi in dem Elfmeter selbst die Dramatik des Spiels nochmal gespiegelt. Ich glaube, das ist sein Legacy-Moment.
Gleichzeitig, es gibt einen Grund, warum ich nicht diesen Moment ausgewählt habe. Weil ich finde, den Spieler Xabi Alonso beschreibt es nicht so wahnsinnig gut, weil ich würde ihn zum Beispiel nicht aufgrund dessen als jetzt herausragenden Big-Game-Player bezeichnen. Du hast die verschossenen Elfmeter angesprochen. Hat auch mal gelb gesperrt in einem Champions-League-Finale, das, was er dann letztendlich, oder was Real Madrid gewonnen hat in der Zeit, in der er da war. Ich finde halt schon, dass der Spieler anders besser eingefangen wird als dieser eine Elfmeter. Natürlich die Dramatik und so weiter, klar, aber für mich ist er so dieser Taktgeber eines Spiels.
Die Idee ist, dass man in einer Minute den Spieler verstehen soll oder quasi erklärt bekommt, guck dir das an und du siehst, was den Spieler ausmacht. Und dieses Spiel
und da war er natürlich schon unglaublich langsam, also er war nicht schnell, aber da war kaum noch Dynamik drin, aber trotzdem, ich habe vorhin, es gibt eine Seite, da kann man sich quasi sämtliche alten Spiele nochmal anschauen, ich habe mir fast die komplette erste Halbzeit einfach mal gegeben, um nochmal einen Eindruck dafür zu bekommen. Er ist überall, er lässt sich immer wieder zwischen die beiden Innenverteidiger fallen, aber er taucht dann auch so im Halbraum auf. Er ist überall immer anspielbar. Und das Krasse ist, es war auch noch eine andere Zeit. Da lief das Spiel über diesen einen Sechser, weil die Innenverteidiger, die haben nicht viele Pässe gespielt. Die Pässe gingen eigentlich immer zu Xabi Alonso.
Ich glaube, also er ist kein Big-Game-Player per se, was man sagen muss. Also du kannst
nicht.
Also das hieß es ja gerade jetzt eben hier.
Ja, ich finde nicht, dass er jetzt, dass das sein Aushängeschild ist.
Ich finde nur, dass, also du kannst ja, also nur wenn du die Verantwortung übernimmst, lädst du überhaupt das Risiko ein, dass du halt dann irgendwie verschießen kannst. Und was er zum Beispiel ja auch gemacht hat, ist in einem EM-Viertelfinale gegen Frankreich beim 2:0 beide Tore zu erzielen. Ja. Dieses Turnier 2012 geht so ein bisschen unter, weil die Leichtigkeit, mit der Spanien da bis auf
dominant.
Ja, und das Finale vor allem.
Also vor allem, also Viertelfinale und vor allem das Finale des 4:0, das lässt dieses Turnier irgendwie so im Licht erscheinen. Da waren die Spanier und die sind halt einmal quer über Europa drüber gefahren. So war es ja gefühlt auch, aber am Ende war es ja trotzdem einfach ein EM-Titel, zu dem er maßgeblich beigetragen hat durch beide Tore bei einem Viertelfinalsieg. Ja. Und deswegen, es gab ja auch, also inklusive dieses Liverpool-Moments, durchaus große Momente, in denen er wichtige Tore erzielt hat oder ähnliches.
Ich würde sagen, wenn es eine Ja-Nein-Frage ist, ist er für mich 100% Ja ein Big-Game-Player. Ist natürlich einfach ob seiner Position nicht der
Tore schießt.
Ja. Aber wenn ich mir eine Mannschaft zusammenstelle und sage, die Jungs werden nicht crumblen unter dem Druck, dann ist Xabi Alonso bei mir auf der 6. Davon gehe ich
deine bisherige Karriere als Trainer würde das auch unterstreichen.
Ja.
Mannschaften mit Xabi Alonso crumblen nicht.
Das ist wirklich.
Trotzdem, also wenn es eine Ja-Nein-Frage ist, bin ich auch eher bei Ja. Aber ist jetzt für mich nicht, er ist jetzt nicht der Big Game Player.
Es gab auch jeder Mannschaft, in der er war, hatten andere die Aufgaben, diese Tore zu schießen. Er geht zu Real Madrid und das ist der Verein, wo er ja immer hin wollte. Die Zahlen am Ende übrigens für ihn, ich habe leider die Zahlen nicht mehr komplett parat, wenn ihr es gerade wisst, dann werft es gerne rein. Am Ende eine Ablöse, die nicht weit von dem entfernt ist, was sie ursprünglich hätten zahlen sollen, als er dann zu Liverpool gegangen ist.
Haben sie nicht für ihn 30 bezahlt, dachte ich?
Ich glaube, und waren es nicht 35, die ursprünglich mal angefragt waren?
Nee, 13.
Aber ich dachte, wenn er innerhalb Italien, das können wir Spanien wechseln soll.
Hauptsache Italien.
Aber sie zahlen für ihn am Ende 34,5 Millionen. Er wechselte für 16 zu Liverpool. Und selbst wenn es da noch eine Spanien-Tax gab und es 20 waren, die man wollte, es wäre günstiger gewesen, ihn sofort zu holen.
Wäre es wahrscheinlich, aber ich glaube, es ist gut so, dass es nicht so war.
Ja,
für Xabi Alonso
Gold wert.
Ich glaube, er kommt auch als Spieler mit einem ganz anderen Status und einer ganz anderen Vita zu Real Madrid. Er kommt dahin als verdienter Nationalspieler. Er kommt dahin als jemand, der mit Liverpool unter anderem die Champions League gewonnen hat. Also ich glaube schon, dass es sowohl für ihn als auch für Real Madrid gut war, dass er sich seine Spuren zunächst noch in England verdient hat.
Und wäre er vorher gegangen, hätte er auch die Zeit mitgemacht, die letztendlich dazu geführt hat, dass Real Madrid nicht nur ihn geholt hat, sondern unter anderem auch Cristiano Ronaldo. Das war ja dieser absurde Transfersommer, wo es auch ein bisschen untergeht, wie so häufig, es geht ein bisschen unter, dass auch eben die Verpflichtung von Xabi Alonso ein Teil davon war.
Und dort gewinnt er dann eben 13-14 das zweite Mal die Champions League, wieder als elementarer Bestandteil. Und zu diesem Zeitpunkt, gehört eben auch zur Geschichte, ist er zweifacher Europameister und Weltmeister mit der ja wahrscheinlich dominantesten Nationalmannschaft, die der Weltfußball zumindest mal in den letzten 30 Jahren auf diese Art und Weise erlebt hat. Und dann wollen wir natürlich zu den Fragen kommen, die wir stellen müssen. Gibt es für euch einen Signature-Move bei Xabi Alonso?
100%.
Ja?
Ein langer Diagonalball. Langer Diagonalball von irgendwo, sagen wir mal, kurz hinterm Mittelkreis, manchmal sogar ein bisschen tiefer, entweder nach links oder nach rechts, so aus der Mitte auf den Flügelspieler.
Ich habe mir sowohl alle seine Assists für Liverpool angeschaut, als auch alle seine Assists für Real Madrid.
Ja.
Und genau das sind die allermeisten aus der Tiefe, hinter die Kette gechippte Pässe, wirklich mit einem Timing so, dass die Spieler die einfach problemlos mitnehmen, verarbeiten konnten. Und das extremste Beispiel dafür haben wir uns ja noch sogar zu dritt angeschaut eben. Das war für Liverpool, wo er in diesem gelben Liverpool-Trikot, auch wirklich ein geiles Teil gewesen damals, mit Rücken zum gegnerischen Tor in der eigenen Hälfte noch einen Ball, der von oben kommt, Volley auf Verdacht gefühlt nach vorne zimmert, aber auf eine Art und Weise, dass er Luis Garcia, hieß er Luis?
Ja.
Hieß Luis Garcia. Luis Garcia einfach in den Lauf fällt und der daraus ein Tor macht. Dass du sagen musst, es sieht aus wie Zufall, aber so wie der Ball gespielt ist, kann es einfach keiner sein. Ich glaube einfach, das ist über Jahre erlernte Intuition, dass du einfach, ohne es sehen zu müssen, spüren kannst, wo ist mein Mitspieler.
Also du sagst auf Verdacht, aber der Verdacht erhärtet sich dann rasant, als dieser Ball in Richtung nach vorne fliegt und als er ankommt, ist das kein Verdacht mehr, sondern eine Tatsache.
Und also, wenn du den Ball in der Position Spielern gibst am Boden mit Blick nach vorne und sagst, spiel den so, wie der jetzt gespielt hat, das würde denen schon schwer genug fallen. Und ja, er macht den aus der Drehung Volley in den Lauf. Also absolut außergewöhnlich.
Glaubt ihr, wenn der, und das muss man mal sagen, der wirklich langsame Xabi Alonso, Zeit seiner Karriere langsam, niemals elitär in der Athletik gewesen, wenn der heute mit 19 Jahren im Weltfußball spawnt, wird er Sechser? Oder wird er vielleicht Innenverteidiger?
Naja, wir haben ja schon darüber gesprochen, was 1,83 Innenverteidiger angeht. Und wir haben eigentlich gemeinschaftlich beschlossen, dass jemand, der so klein ist, nicht
mehr... Aber auch kopfballstark.
Ja, aber der wird nicht Innenverteidiger. Ich glaube auch, dass er wieder Sechser wird, weil es wird immer einen Platz geben, weil ich glaube, bei all den Geschichten über seine Passstärke oder seine Übersicht und alles, was dazugehört, alles, was mit Ball passiert, da darf man nicht unterschätzen, wie gut dieser Mann gegen den Ball war. Wie defensiv stark der war. Es gibt diese eine Szene, dieses unglaubliche Distanztor, ich glaube gegen Newcastle war es,
ja,
wo er aus der eigenen Hälfte getroffen hat. Natürlich mit ein bisschen Glück, dass der Torwart wegrutscht.
Zweimal in seiner Karriere, glaube ich, aus der eigenen Hälfte getroffen, gegen Luton auch nochmal.
Krass. Also auf jeden Fall, was man halt bei dem Tor manchmal nicht sieht in manchen Aufnahmen, dass er den Ball erobert. Und zwar mit einem Zweikampf, unglaubliches Stellungsspiel, perfekter Zweikampf, so ein FIFA-Zweikampf. So ein FIFA-Zweikampf, wo du drückst, den Ball eroberst und sofort im Fuß hast, dann muss er sogar noch den Schiedsrichter irgendwie so ein bisschen austanzen, der mega dumm im Weg steht und sieht, okay, Torwart einen Ticken zu weit draußen und dann diesen Ball da reinlegt. Der Mann war bis auf seine Athletik ein krasses Komplettpaket.
Ja, und ich glaube, also das kannst du als Argument für die Sechs nehmen, aber ich glaube sogar auch als Argument dafür, dass er eventuell trotzdem auch in der IFA heute spielen können. Denn wenn ich jetzt so an Mats Hummels denke zum Beispiel, der ja auch auf allerhöchstem Niveau noch bis vor einem Jahr problemlos mitgespielt hat, noch in einem Champions-League-Finale stand, als der wahrscheinlich beste Innenverteidiger der damaligen CL-Saison und der auch diese Qualität hatte, aus der Tiefe diese Bälle zu schlagen. Und ein Xabi Alonso, der mit ein bisschen mehr Zeit am Ball als Innenverteidiger einfach sich aussucht, dahin ping ich die Bälle, hätte ich mir auch gut vorstellen können. Also ich hätte zumindest für möglich gehalten, dass Innenverteidiger auch eine Position hätte werden können, die er heute spielen würde.
Gerade, weil er Zeit seiner Karriere bei dominanten Mannschaften war, ne? Die im Zweifel immer dir der Favorit waren, wo du es dir vielleicht erlauben konntest. Aber es ist schon interessant, dass wir über den Spieler reden und sind natürlich vollkommen einig, es muss eine zentrale defensive Position sein, wo er A, gegen den Ball früh involviert ist und mit dem Ball so früh wie möglich im Spielaufbau drinsteckt. Würdet ihr sagen, es gibt Spieler, die heute Blaupause Xabi Alonso sind?
Ich habe lange drüber nachgedacht und am Ende musste ich zu einem Mix aus zwei Spielern gehen. Ein 50-50-Mix.
Bin gespannt, ob einer der Namen, die du nennen möchtest, derselbe ist, den ich auf der Zunge habe.
Das Problem ist, einen finde ich sehr passend, der ist aber deutlich größer nochmal und der andere ist deutlich kleiner. Er ist für mich ein Mix aus Rodri und Kimmich.
Ja, aber ich verstehe...
Dazwischen, wenn die beiden...
Ja, ich verstehe, wo es herkommt.
Wenn du die zusammenpackst, dazwischen, da kommt Xabi Alonso raus für mich.
Ja... Ich sehe, wo du herkommst. Ich muss sagen, also ich glaube, vielleicht fängt es das gegen den Ball nicht ganz ein, aber auch ob desselben Vereins, ich habe schon so ein bisschen an Toni Kroos gedacht. Der spielt natürlich jetzt nicht mehr aktiv, aber ich finde so dieses Metronomische, was du angesprochen hast, weil also Toni Kroos war ja auch der beste Toni Kroos, der jemals war in dieser fädenziehenden Rollen, der so ein bisschen das Tempo gesettet hat, der bei Real Madrid einfach der Herzschlag war, der Taktgeber in diesem Mittelfeld und der auch diese Qualität hatte, Bälle diagonal zu verteilen, der so unglaublich passsicher war. Und so ein bisschen finde ich zumindest mit Ball, dass Toni Kroos und Xabi Alonso durchaus einer Rubrik zugehörig sind.
Ich würde sagen, dass Toni Kroos, wenn wir Xabi Alonso und vielleicht Andrea Pirlo, in welcher Reihenfolge auch immer, als die Erfinder des Deep-Lying Playmakers oder die ersten ihrer Art in dieser Rolle der modernen Interpretation sehen wollen, dann ist Toni Kroos der Einzige, der seitdem in die Nähe gekommen ist. Das, finde ich, kann man genauso sagen. Und ich habe tatsächlich keinen Namen dabei. Ich finde nicht, dass es heute, das liegt auch am Fußball, der sich ein bisschen verändert hat, aber ich finde, es gibt aktuell keinen Spieler, wo ich sagen würde, das ist Xabi Alonso Bauart.
Ich finde Toni Kroos einen guten Call. Ich habe halt nur in aktiven Spielern gedacht.
Ja.
Aber tatsächlich sind die beiden auch gleich groß. Ich würde sagen, Xabi Alonso ist defensiv nochmal einen Ticken stärker gewesen.
Ja,
aber
wer war langsamer? Könnte sein, dass Toni Kroos war, Junge Kroos war sogar halbwegs schnell.
Aber der junge Xabi Alonso war jetzt auch nicht, also klar, nicht schnell, aber.
Aber als sie die CL gewinnen mit Liverpool, schreibt der Guardian am nächsten Tag, dieser sehr langsame Fußballer schafft es, das wettzumachen. Also.
Ja, schnell war er nie.
Also ist schon schwierig. Gibt es Spieler, wo ihr gehört habt, dass sie ihn aktuell als Vorbild nennen? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen auch Teil seiner Karriere. Verehrt schon, aber nicht auf diese Art und Weise.
Ich glaube, das zieht sich halt in allem so durch. In der Nachbetrachtung während seiner Karriere dieses Ecken- und Kantenlose ist ja nicht nur positiv. Natürlich, als Fußballer ist es was Positives und das, was er ausstrahlt, aber es bleibt etwas weniger hängen, außer der Erfolg und die Spielweise. Und das ist kein Spieler, wo viele, glaube ich, drauf gucken und sagen, das ist mein Idol. So, an dem, da kopiere ich jetzt irgendwie was von, weil dafür ist er einfach fast ein bisschen zu, wie sagen wir, unscheinbar. Das wird ihm nicht gerecht, aber ihr wisst, was ich meine.
Also ich glaube, also wenn wir jetzt nochmal Toni Kroos bemühen, also der einzige Grund, warum teilweise Leute in Frage stellen konnten, wie wichtig Toni Kroos wirklich für diese Real Madrid-Mannschaft war oder wie gut er generell war, ist, weil der Beitrag, den diese Art Spieler zu ihrer Mannschaft leisten, glaube ich, tendenziell in der, sagen wir mal, in der breiten öffentlichen Wahrnehmung immer noch unterschätzt wird. Und das gilt wahrscheinlich auch für das, was Xabi Alonso als stabilisierendes Element für seine Mannschaften gegeben hat. Aber das stabilisierende Element zu sein, ist halt nicht unbedingt sexy.
Ja.
In der Wahrnehmung, gerade auch vielleicht von jungen Leuten und sowas, fällt das eben nicht so wahnsinnig auf. Und er hat ja meistens in Mannschaften gespielt, wo dann ausreichend andere Weltklasse-Spieler waren, die mehr im Rampenlicht standen.
Klar.
Und dementsprechend, glaube ich, ist es wenig überraschend, dass es jetzt nicht so 5 prägnante Namen gibt, die alle gesagt haben, das ist er, das ist mein Vorbild.
Bevor wir dann dahin gehen, wo es ernst wird und wir ranken, müssen wir natürlich, wenn wir hier über viele Höhe und viele Erfolge reden, noch kurz über Tiefpunkte reden. Und das kann man wirklich kurz machen, denn es sind einfach nicht viele. Xabi Alonso selbst nennt die 0-5 Niederlage im Clásico gegen Barca seine schlimmste Niederlage. Er hat 2006, 2007 verliert man natürlich die Revanche gegen Milan. Also es ist natürlich nur aus Milans Sicht eine Revanche. Und dann haben wir schon besprochen, dass er natürlich hier den Elfmeter verschießt gegen Borussia Dortmund, gegen Mitch Langerak. Und das Finale 13-14, das Stadtderby, das Champions League Finale 13-14 verpasst er wegen einer Gelbsperre. Wenn also seine größte Niederlage quasi, dass er gesperrt ist für ein Finale, das ist schon auch Qualität am Ende.
Ich finde sein eigenes Zitat zu dem 0-5 auch noch ganz, ganz nett und interessant, weil es auch sehr ehrlich war, wie ich finde. Zitat: Im Camp Nou haben wir mit 0-5 verloren und das war die schlimmste Nacht, die ich je auf einem Fußballplatz erlebt habe. Nach 20 Minuten wollte ich gehen, ich wollte nach Hause gehen, ich wollte duschen gehen und nach Hause fahren. Es war so schmerzhaft, dass es uns einen großen Hunger gab, eine große Entschlossenheit, die Dinge zu ändern. Wir konnten nicht zu nett zu ihnen sein.
Das ist elitärer Athleten-Mindset, right there. Genau das. Das ist dieses Meme von Michael Jordan, and I took that personally. Das ist es. Dass er im selben Satz sagt wie, das ist meine bitterste Niederlage, sagt er, daraus haben wir Benzin gemacht, das hat was geändert. Das ist der Mindset, den Top-Athleten ausmacht.
Absolut. Man muss dazu sagen, ich habe mir die Highlights von dem Spiel nochmal angeguckt. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht die bestmögliche Realmannschaft, die da auf einen, ja, auch wenn es auf dem Papier nicht so aussah, aber da war Barca schon ein unglaubliches Monster. Mit Xavi, Iniesta, dann David Villa, Messi und Pedro davor, das war schon einfach lethal. Und das Spiel war super früh entschieden. Das war schon eine richtige Klatsche.
Dann würde ich sagen, lasst uns darüber reden, wo er hingehört. Ist alles, was fehlerfrei ist, perfekt? Bestimmt nicht. Xabi Alonsos Karriere allerdings ist nah dran. Ich wüsste nicht, wie ein Spieler ohne herausragende physische Fähigkeiten mehr aus einer Laufbahn herausholen sollte. 5 Vereine. Bei allen Stammspielern, bei allen über 100 Einsätze, 3 von 4 dieser Clubs die absolute Speerspitze des Weltfußballs. Big Game Player mit dem Ausgleichstreffer im ikonischen europäischen Finale aller Zeiten. Erfinder des tiefen Spielmachers und bis heute the best to ever do it. 15 Jahre Weltklasse, 2 CL-Siege, Weltmeister als Stammspieler, Europameister als Stammspieler. Ein Karriereende auf höchstem sportlichen und Social-Media-Niveau. Lived it, loved it, farewell beautiful game. Manchmal tut man sich hier schwer. Und manchmal sagt man, Grüße an Parker Schnabel, Grüße an den Remo-Clan, Blow Boys Blow vor Xabi Alonso. Ich glaube, wir haben Gold gefunden.
Deswegen hast du eben dieses Lied offen.
Ich musste nochmal gucken, dass das eigentlich klingt wie eine Aufforderung zum Fellatio an Xabi Alonso. Aber es gibt dieses Lied, Blow Boys Blow, das heißt Banks of Sacramento.
Das kenne ich.
There's plenty of gold, so I've been told, on the banks of Sacramento.
Hat der legendäre Freddie Quinn mal auch gecovert.
Und Parker Schnabel ist so der Typ aus Goldrauschen Alaska, der seit 100 Jahren da dabei ist. Das ist für mich, Xabi Alonso, ein Goldkandidat. Das ist das, was ich euch auf den Weg gebe, aber jetzt diskutieren wir es.
Also die physischen Eigenschaften finde ich nochmal anzusprechen, was du ja auch getan hast, finde ich durchaus wichtig und interessant. Das wurde immer eklatanter im Laufe der Karriere. Aber das ist auch sowas, was bei mir hinten raus hängen geblieben ist. Dieses Ausscheiden mit den Guardiola-Bayern. Ich glaube, gegen Real Madrid sogar, von Ancelotti trainiert.
Mhm. Damals ja fast immer Real gefühlt, die sie da gekillt haben.
Ja, wo die einfach ausgekontert wurden und du einfach gesehen hast, okay, dieser Mann ist nicht mehr in der Lage, sowas aufzuhalten. Also der hat das in seiner Zeit, seiner Karriere ja auch gebraucht, durchaus mal auf Fouls zurückzugreifen. Es kommt nicht von ungefähr, dass Xabi Alonso fast 200 gelbe Karten in seiner Karriere gesehen hat. Das ist kommt irgendwo her, weil wenn du manchmal zu langsam bist, musst du dir eben auf anderen Wegen zu helfen wissen und dass er in dem einen oder anderen K.O.-Wettbewerb auch mal wegen einer Gelbsperre Spiele verpasst hat, das kommt auch irgendwo her. Und ich weiß noch, dass bei mir damals hängen blieb, so, er war so Teil dieser Bayern-Achse, die einfach tempotechnisch nicht mitgehen konnte mit diesem Kontermonster, was Real Madrid damals war.
Dazu gehört ja auch dann, dass eben jegliche Bayern-Doppelsechs-Besetzung langsam war. Also egal, wer da neben ihm spielte. Das war ja zu der Zeit, gab es dann niemanden, der athletisch auf Top-Level gewesen wäre. Er war übrigens schon in der Jugend von Sociedad dafür bekannt, sehr, sehr langsam zu sein. Und hat damals hieß es, er macht seine fehlende Athletik mit gutem Stellungsspiel wett. Und das hat er Zeit seiner Karriere natürlich hier und da immer wieder getan.
Ich finde es super schwierig. Auch hier haben wir jetzt die ganze Zeit positiv gesprochen und wie gut dieser Spieler war. Aber hier, es ist halt dieses Makellose irgendwo. Natürlich hätte es hier und da vielleicht nochmal ein Titel mehr sein können. Wir haben noch gar nicht über die, er hatte eine Zeit lang, wo er wirklich eine schwerere Verletzung nach der anderen hatte. Jetzt keine, die ihn ultra lange rausgebracht hat, aber schon auch mal ein Mittelfußbruch dabei, wo er einiges verpasst hat. Also gerade so Ende dieser Liverpool-Zeit waren viele Verletzungen im Spiel. Aber ansonsten, es gibt so wenig, was du wirklich so Negatives greifen kannst aus dieser Karriere. So, wofür kannst du ihn wirklich belangen?
Das Lustige ist, du kannst aus diesen Verletzungen, die Tiefpunkte waren, was Positives machen, denn er kommt ja erst wenige Wochen vor dem Champions-League-Finale 2005 von der längsten Verletzung seiner Karriere zurück und übernimmt dann auch wieder die Verantwortung. Aber du sagst es, er hat einen gebrochenen Fuß gehabt, er hatte Verletzungen am Knöchel und gerade so die Endphase bei Liverpool ist die am ehesten, wo man sagen könnte, verletzungsgeplagt. Ich würde aber der Gesamtkarriere nicht dieses Makel anheften wollen, dass der sehr viel verpasst hätte, weil ich glaube, das kann man bei jemandem, der am Ende des Tages 15 Jahre more or less auf diesem Niveau unterwegs war, nicht sagen.
Also, gehe ich mit. Und also ich war kurz eben zoned out, weil tatsächlich, nochmal jetzt rekapituliert, wie es mit den Bayern war, wo die Bayern 4-0 geschlagen haben, war er noch bei Real Madrid. Das war das Jahr, wo sie gewonnen haben. Die drei Male, wo er mit Bayern ausgeschieden ist, das war einmal gegen Barcelona, wo sie das Hinspiel 3-0 verloren haben, das Rückspiel 3-2 gewinnen. Ich glaube, das war inklusive dieses Messi-Boateng-Moments.
Das war Luis Enrique-Zeit wahrscheinlich, oder?
Müsste es gewesen sein. Ich hab's hier noch offen. 2014-15, richtig. Das war Luis Enrique-Zeit. Dann das Ausscheiden gegen Atletico Madrid.
Ja,
das müsste aber auch Kontermonster Atletico gewesen sein. Und dann in seinem letzten Jahr ist er ausgeschieden gegen Real, damals in der Verlängerung aber. 4-2 in der Verlängerung verloren.
War das die Nummer, wo die Abseits...
Die Schiedsrichter nicht ganz auf der Höhe waren auf jeden Fall. Ja, also die Schiedsrichter waren am Ausscheiden der Bayern mit beteiligt. Also er war nicht Teil der Bayern-Mannschaft, die 4-0 gegen Real Madrid verloren hat. Das muss ich zumindest korrigierenderweise anfügen.
Krögi, würdest du sagen, er hat sein Potenzial ausgeschöpft?
Wie ich schon gesagt habe, was willst du da jetzt wirklich ernsthaft kritisieren?
Nix.
Der Mann hat bei den... Ja gut, bei eigentlich so den größten Clubs gespielt, die es so gibt, oder mit die größten Clubs und dem größten Club. Natürlich werden wir hier noch in diesem Format über Spieler sprechen, die das auch getan haben und deutlich mehr Champions League noch gewonnen haben. Aber das ist natürlich auch immer eine Frage, zu welcher Zeit du bei welchem Club warst. Weil der hat bei Real Madrid gespielt als der größte Konkurrent. Das Monster im europäischen Spitzenfußball war, nämlich die Guardiola-Barcelona-Zeiten. Deswegen, es ist ganz schwer da zu sagen, hey, was willst du denn da kritisieren? Wo willst du denn da noch mehr rausholen?
Also, hast du was, Niklas?
Nee, ich habe auch nichts, weil ich glaube, er hat es total maximiert. Und ich finde, ein Faktor, den man noch erwähnen muss, der nicht zu kurz kommen darf, ist Nationalmannschaft. Die Konkurrenzsituation im spanischen Mittelfeld war so, über alle Turniere hinweg, bei denen er dabei war, dass es nicht selbstverständlich ist, dass er dort gespielt hat, dass er gesetzt war in dieser Mannschaft. Die hätten auch eine potente Mannschaft auf den Rasen bringen können ohne ihn. Also die Mittelfeldkonstellation hätte ja auch typisch Barcelona sein können mit Busquets, Xavi, Iniesta. Iniesta ist ja damals auf den Flügel ausgewichen bei der spanischen Mannschaft.
Er musste für Xavi Alonso auf den Flügel.
Und das ist halt auch nicht selbstverständlich. Und glaube ich, sagt auch viel über hinaus, dass in der Zeit, wo es ein damals, glaube ich, Überangebot an Weltklasse-Mittelfeldspielern bei Spanien gab, also der Name ist Cesc Fabregas, der ja auch reinkam im WM-Finale für ihn, das Tor dann vorbereitet hat, muss auch irgendwo fallen, der zeigt, glaube ich, dass er eben auch da sich gegen absolut, also Konkurrenz von Rang und Namen durchgesetzt hat.
Aber er ist ja jetzt keine 99. in diesem Rating. Nee. Also wir müssen.
Das behauptet ja auch keiner.
Nee, genau. Aber wir müssen ja irgendwas abziehen. Da können wir dann, ja nicht sagen, nur weil er Sechser
dann,
war.
Lass mich dir eine Frage stellen, wo.
Ah, okay.
War er der Beste auf seiner Position? Ich würde nämlich sagen, in seiner Rolle ja, auf seiner Position können wir reden.
Ja, er hat halt in einer Zeit gespielt, wo es richtig gute Sechser gab. Also von Anfang bis Ende. Er hat mit Pirlo angefangen und mit Busquets aufgehört. So, ja, vereinfacht gesagt. Das ist schon tough.
Hatte er mehrere Jahre absolutes Weltklasse-Level.
Ah, ja, well.
Eigentlich ja, alle seit Abgang Sociedad und vielleicht sogar da schon. Ja, was bei also, Liverpool jedes Jahr war, muss man drüber genau, reden.
Ich glaube schon, dass man das, also da.
Ich würde aber trotzdem nur um das, entschuldige bitte, ich würde ihm sagen, auch wenn eben am Ende das gegen in der Champions League gekracht hat mit Bayern, würde ich ihm sagen, dass er bis zu seinem Karriereende zumindest in unglaublicher Nähe zur Weltklasse aktiv war.
Das würde ich unterschreiben. Ich glaube, das ist ein Spieler, der auch aufgrund seiner Persönlichkeit sehr zu einer rückwirkenden Verklärung einlädt und tendenziell dazu einlädt, ihn besser zu machen, als er vielleicht in jedem Moment uneingeschränkt war. Und ich glaube, auch da trägt das, auch wenn es nicht reinspielen soll, zu bei, was er jetzt gerade als Trainer macht. Dass es irgendwie nochmal, glaube ich, nochmal was draufsetzt. Dass bei Liverpool immer uneingeschränkt Weltklasse war, würde ich so nicht zwingend unbedingt sagen. Das war es, glaube ich, an seinem Peak dort, definitiv.
Da möchte ich kurz einhaken, weil das hätte ich nämlich auch nochmal mit angebracht. Diese Liverpool-Zeit. Ich glaube, das, was da verklärend ist, sind die zwei Champions-League-Finals. Natürlich war das eine gute Mannschaft, aber es war jetzt nicht eine, die die Liga dominiert hat.
Fünfter, Dritter, Dritter, Vierter, Zweiter. Das war die Bilanz mit Liverpool.
Also nicht umsonst, war die große Erlösung unter Jürgen Klopp nach 30 Jahren den Titel gewonnen. Das konnte er nicht.
Genau. Und diese Mannschaft war auch nicht uneingeschränkt Weltklasse. Ja. Die hatten halt zwei richtig, richtig starke Champions-League-Runs. Ein historisches Finale. Wir haben nur kurz vielleicht mal über das Verlorene dann gegen Milan gesprochen, über die Revanche. Ich glaube, da ist was begraben sozusagen, weil da war natürlich ein toller Mittelfeldspieler, aber war er da über den Zeitraum auch nur in der Nähe einer der besten zentralen Mittelfeldspieler der Welt zu sein? Ich glaube nicht.
Letzte Frage, bevor wir jetzt dann aufschreiben. Ist sein Name in 20 Jahren noch präsent? Und ich fürchte, er ist in 20 Jahren größer, als er heute ist.
Du kannst halt, die Frage kannst du halt nicht beantworten, wenn du ignorierst, was er jetzt gerade macht. Der ist dann einfach Trainer bei Real Madrid. Also Xabi Alonso wird, glaube ich, ein Name sein, der den Fußball prägt und der ja auch, also ich finde, charakterliche Eigenschaften mitbringt. Was heißt Lichtgestalt auf Spanisch? Weil ich finde schon, dass der
Phänomen,
so...
Phänomeno del Lichto.
Weil das ist ja also total, also auch denkbar, dass diese Karriere irgendwann zwangsläufig auch vorsieht, dass der Nationaltrainer Spanien
ist. Ja. Ich glaube, der wird auch noch Liverpool-Trainer sein. Ich glaube, der hat Bock, die Nummer rückwärts nochmal abzuwickeln quasi. Ob der nicht auch mal Bayern-Trainer wird, mal gucken. Ja.
Jetzt hatte ich gerade einen Gedanken zu dem, was du gesagt hast. Ah, stimmt, ganz am Anfang haben wir ja über dieses Modellbürgertum und vor allem die Bescheidenheit gesprochen. Ich finde es halt spannend, das hat jetzt nicht so unbedingt mit unserer Bewertung als Spieler zu tun, aber ich finde es schon spannend, dass so die ersten Berichte aber aus, so rund um die Kabine von Real Madrid, jetzt auch in eine andere Richtung gehen, so ein bisschen abgehoben, Lichtgestalt trifft es vielleicht ganz gut.
Das liegt an der Mannschaft.
Ich schiebe alles auf die Mannschaft.
Dermaßen verzogener Haufen ist das. Also das glaube ich, also das meint null als Kritik an Ancelotti, weil er hat es ja mit Erfolg so führen können, aber ich glaube, die sind einen Maßstab gewohnt an Dingen, die ihnen durchgehen gelassen werden.
Auch taktisch wahrscheinlich.
Also ich glaube einfach, nichts, was Alonso von denen fordert, ist im Kontext vom Profifußball heute außergewöhnlich. Es ist einfach nur etwas, was diese Spieler nicht mehr gewohnt sind.
Jungs, ich bitte euch aufzuschreiben. Ich habe die Gunst der Stunde schon genutzt und habe meine Zahlen schon aufgekritzelt. Und wenn ihr sagt, ihr habt aufgeschrieben, dann fange ich dieses Mal an, denn ich habe, glaube ich, seit der ersten Episode nicht mehr angefangen.
Ich brauche einen neuen Stift auf jeden Fall nächstes Mal.
Achso, okay. Aber jetzt geht's?
Ja.
Okay. Das kriegen wir hin, dann würde ich vorlegen. Und ich sage, ich reveale mit dem folgenden Satz. Ich glaube, Xabi Alonso ist der beste Rollenspieler, den der Fußball jemals gesehen hat. Was ich damit meine ist, niemals der absolute Superstar. Xabi Alonso für mich eine 91.
Also, hast du geschafft, sehr gut.
Ich wollte sicher gehen, dass es jetzt nicht falsch rumsteht. Weil ich habe die hier dreimal unter den Tisch gedreht.
Also, ich kann nicht viel Widerspruch einlegen, weil ich glaube auch, also für mich war die Frage, ist das Gold? Oder ist das noch hauchzart Silber? Das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Und ich bin zum Schluss gekommen, jemand, der zweimal die Champions League gewinnt, der also zweimal Europameister und Weltmeister wird, bei zwei von diesen Titeln eine integrale Rolle spielt, der kann kein Silberspieler sein. Deswegen habe ich mich für 90 entschieden und gebe damit aber auch Xabi Alonso ein Goldrating.
Finde ich spannend, weil für mich gab es diese Frage nicht. Ist er Gold oder Silber? Für mich war es sehr eindeutig, dass das ein Goldspieler ist mit dieser Vita, mit dieser Champions League-Historie auch.
Ha! Ich bin jetzt ein Goldspieler.
Ich meine.
Hab ich nicht verstanden, aber finde ich gut, ja.
Sido, Goldjunge.
Ah, okay.
Und Xabi Alonso ist für mich ein absolut astreiner Goldjunge, weil wir reden hier auch von dem Spieler, der vielleicht jetzt nicht, wie ich gerade gesagt habe, nicht in der allerbesten Liverpool-Mannschaft über Jahre gespielt hat oder in keiner, da vielleicht nicht das ganz oberste Level hatte, aber nur 24 Spieler haben mehr Champions-League-Spiele bestritten als dieser Mann.
Ja, damn, ja.
Er war so lange auf diesem Niveau unterwegs. Weltmeister, Europameister, für mich ist es eine 92.
Boah. Und damit landet Xabi Alonso bei einer 91 im Schnitt und ist unser erster Goldtierspieler. So viel kann man sagen an dieser Stelle. Und ja, man kommt nicht an ihm vorbei. Das wird, glaube ich, im Fußball noch länger so sein.
Wird es. Und es gibt keinen Grund, noch großartig weiter zu diskutieren oder zu streiten, denn wir sind uns ja bis auf Nuancen, ehrlich gesagt, weitestgehend sehr, sehr einig. Und ja, es ist einfach, also das unterstreicht ja auch den Spieler, denn irgendwie ist Xabi Alonso am Ende jemand, auf den sich alle meistens einigen können. Ja. Und in diesem Sinne sind wir durch, oder?
So ist es. Recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gerne in die Kommentare, wen wir als nächstes hier behandeln sollen. Das war's für heute. Macht's gut.